Deutschlandfunk. Hintergrund. Erbe des Weltkriegs. Bomben und Munition. Im Boden und Meer. Eine Sendung von Monika Dittrich.
So.
Die Suche nach Bombenblindgängern beginnt oftmals am Schreibtisch vor großen Bildschirmen.
Und das ist auch keine Tätigkeit, die man 8 Stunden am Tag machen kann, weil man kann nicht 8 Stunden so konzentriert auf einen Bildschirm.
Denn auf Bilder schauen ist es, was Kai Kulczewski und sein Team Tag ein, Tag aus machen. Kulczewski, ein promovierter Vermessungsingenieur, leitet beim Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung in Düsseldorf als zuständiger Dezernent die Luftbildauswertung. So wie hier in Nordrhein-Westfalen läuft es in vielen Bundesländern. Bevor irgendwo neu gebaut wird, sind die Luftbildauswerter gefragt.
Und ich sehe jetzt hier, dass ich jetzt für dieses Grundstück 161 Luftbilder halt zur Verfügung halt habe. Und die Aufgabe ist jetzt, die müssen jetzt nacheinander durchgeklickt werden und geguckt werden, das sind Wasserflecken, ob es da irgendwelche Kriegseinflüsse gab oder nicht.
Mehr als 300.000 Fotos liegen hier im Archiv. Mittlerweile sind sie alle digitalisiert. Es sind Bilder, die die Alliierten im Zweiten Weltkrieg vor und nach ihren Luftangriffen auf das Deutsche Reich aufgenommen haben, um beispielsweise zu dokumentieren, ob strategische Ziele getroffen wurden. Später haben Briten und Amerikaner der Bundesrepublik diese Fotos überlassen, allerdings einzig und allein zu dem Zweck, um nach Blindgängern zu suchen. Bei aller Routine sei die Untersuchung dieser Bilder wie eine Zeitreise, sagt Kulczewski.
Du schaust in die Vergangenheit zurück und was scheinen diese Leute durchgemacht zu haben, die gerade von oben fotografiert werden? Die sitzen möglicherweise in ihren Bunkern. Was müssen die durchlebt haben?
Auf seinem Bildschirm erscheint jetzt eine pockennarbige Landschaft voller Kreise und Krater.
Was Sie jetzt sehen, war damals sehr tragisch. Für heute uns aber unrelevant, das sind alles detonierte Bomben. Die undetonierten, die würden Sie gar nicht erkennen. Die sind so winzig, die sind 0,001 Millimeter im Luftbild groß. Die würden Sie in dieser Übersicht gar nicht sehen.
Das, was man also mit ungeschultem Auge gar nicht sieht, danach suchen Sie hier. Winzige Punkte, die darauf hinweisen, dass eine Bombe zwar in den Boden eingedrungen, aber nicht detoniert ist.
Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass eine nicht detonierte Bombe, ein Durchmesser, Erddurchmesser von 1, 2, naja, im sandigen Boden vielleicht von 4 Meter. Das ist die Größe, die eine nicht detonierte Bombe im Bild hinterlässt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Das heißt, in sehr lehmigen Boden habe ich wie so ein Zäpfchen, ganz kleines Loch. In sandigen Boden habe ich sehr großen Auswurf, selbst bei einer nicht detonierten Bombe. Aber ich habe hier eben in dem Bereich auch noch detonierte Granaten, die natürlich viel kleiner sind. Und kleine detonierte Granaten machen möglicherweise den gleichen Durchmesser wie eine undetonierte Bombe.
Es sind viel Wissen und Erfahrung nötig, um aus den Luftbildern des Zweiten Weltkriegs die richtigen Schlüsse zu ziehen. Kai Kulczewski zeigt noch eine Bilderserie. Auf den ältesten Aufnahmen ist ein Acker zu sehen und eine Stellung der deutschen Flugabwehr. Aufschlussreich ist der Vergleich mit den Bildern aus den folgenden Kriegsjahren.
Jetzt sehen wir, am 19.11.1944 hat es in diesem Bereich zum ersten Mal Bombenangriffe gegeben. Man sieht, dass die Alliierten vor allem diese riesigen Flugabwehrstellungen, die es da gab, und die Laufgrammsysteme bombardiert hat.
Die Luftbildauswerter sprechen nach der Sichtung eine Empfehlung aus. Zum Beispiel, nichts gefunden, hier kann gebaut werden. Oder es gibt einen Verdacht, bitte prüfen. Solche Verdachtspunkte landen ein paar Büros weiter auf dem Tisch der Geophysikerin Gudela von Gronefeld.
Meine Aufgabe ist ganz grob gesagt die Suche nach Kampfmitteln mit den geophysikalischen Verfahren.
Dazu gehört etwa die Vermessung des Erdmagnetfeldes mit sogenannten Magnetometern.
Das sind so ungefähr 60 cm lange Rohre. Die sind an einem langen Stab und die kann man tragen an einem langen Stab. Oder bei größeren Messungen sind diese Magnetometer in Reihe geschaltet. Da haben wir dann 10, 12 nebeneinander, die dann von einem Fahrzeug oder von einem Traktor über das Feld gezogen werden in einem bestimmten Abstand von dem Traktor, weil der Traktor sonst auch unsere Messung stören würde.
Mit diesem Verfahren kann man ermitteln, ob ein Eisenobjekt, zum Beispiel ein Bombenblindgänger, das Erdmagnetfeld stört.
Und wir kriegen Hinweise darauf, wie groß ist das Objekt, was für eine Lage hat das Objekt, wie tief liegt das Objekt, Wir wissen nicht anhand der Daten, ob es ein Kampfmittel ist oder nicht. Das können wir erst sagen, wenn es aufgegraben ist.
Manchmal beginnt die Messung mit einem einzelnen Verdacht. Und dann wird daraus viel mehr.
Wir hatten mal in Köln eine große Freifläche, wo wir sehr, sehr viele Kampfmittel rausgeholt haben, wo man sich fragt, okay, eine Freifläche mitten in Köln ist seit 1945 noch nie angetastet worden, noch keine Baumaßnahmen durchgeführt, noch gar nichts. Und das ist immer so, dass das dann schon Aufregende auch, dass man auch wirklich mitten in der Stadt Dinge findet, wo man sich denkt, okay, jetzt liegen die hier seit über 70 Jahren und da hat noch keiner nachgeguckt.
Zufallsfunde sind nicht selten, etwa bei Bauarbeiten. Manchmal werden Bomben auch sichtbar, wenn Flüsse Niedrigwasser haben. Oder Bauern pflügen ihr Feld und legen einen Blindgänger frei. Das ist Alltag für Kampfmittelräumer in Deutschland. Denn auch 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs liegen noch immer Zehntausende Bomben im Boden.
Achtung, Achtung, hier spricht Ihre Feuerwehr. In Ihrer Nachbarschaft wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe muss...
Ständig werden irgendwo in Deutschland Blindgänger gefunden. Für die Anwohner ist das oft eine nervenaufreibende Angelegenheit. Straßenzüge müssen großräumig evakuiert werden. Dann dauert es Stunden, bis die Bombe entschärft oder aber kontrolliert gesprengt wird und die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Bombenreste werden anschließend in sogenannten Munitionszerlegebetrieben entsorgt. Dass die Kampfmittel noch immer gefährlich sind, zeigen die wenigen, aber dramatischen Unfälle. 2010 etwa starben 3 Menschen bei der missglückten Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Göttingen. 2019 detonierte auf einem Acker im hessischen Limburg eine Bombe mit Langzeitzünder und hinterließ einen riesigen Krater. Es wurde niemand verletzt. Bomben mit Langzeitzündern sollten im Krieg erst Stunden oder Tage nach dem Aufprall explodieren, wenn die Menschen ihre Schutzräume verlassen hatten. Doch manche davon sind bis heute nicht hochgegangen. Auch sie schlummern noch in der Erde. Schätzungsweise 1,5 Millionen Tonnen Bomben haben die Alliierten im Zweiten Weltkrieg über dem Deutschen Reichsgebiet abgeworfen. Einige Experten gehen davon aus, dass 10-15% dieser Bomben damals nicht detonierten und als Blindgänger teilweise bis heute im Boden stecken. Die große Flächenbombardierung habe im Frühjahr 1942 begonnen, sagt Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam.
Und dann beginnen die Briten das, was sie eigentlich schon immer geplant haben, eigentlich seit der Zwischenkriegszeit, dass sie sagen, naja, die einzige Möglichkeit für uns, die Deutschen irgendwie ja, zu belangen, den Krieg nach Deutschland zu tragen, ist ja der Krieg gegen das deutsche Hinterland. Und zwar nicht gegen militärisch relevante Ziele, sondern wir müssen die Moral der Bevölkerung treffen, indem wir Chaos verursachen und das wird uns den Sieg bringen.
Während die Amerikaner vor allem tagsüber militärische Ziele angriffen, zum Beispiel Fabriken und Verkehrsknotenpunkte, flog die britische Luftwaffe ihre Angriffe gegen deutsche Städte in der Nacht. Stark getroffen wurden etwa Dresden und Berlin, Köln und Hamburg, Mannheim, Magdeburg, Pforzheim. Oranienburg im Norden von Berlin war ebenfalls ein Ziel zahlreicher Bombenangriffe, denn die Stadt war ein wichtiger Rüstungsstandort. Auch das gesamte Ruhrgebiet mit seiner Schwerindustrie wurde attackiert. Fast die Hälfte aller Bomben ging über dem heutigen Nordrhein-Westfalen nieder. Zwar habe der Bombenkrieg nicht wie geplant die Moral der Deutschen gebrochen, schildert der Historiker Sönke Neitzel, aber
der Luftkrieg war mitnichten einfach irgendwie erfolglos, denn diese Luftoffensive hat die Deutschen gezwungen, einen Großteil ihrer Rüstungsressourcen in die Luftverteidigung und in den Luftkrieg zu investieren. Und dieser Luftkrieg und die Luftverteidigung war extrem teuer, um das jetzt mal wirtschaftlich zu sehen. Hat extrem viele Ressourcen verbraucht und es war sozusagen der Hightech-Krieg des Zweiten Weltkrieges. Und dadurch ist es überhaupt erst möglich gewesen, dass die Rote Armee, die ihre Ressourcen nicht auf den Luftkrieg, sondern auf den Landkrieg konzentrieren konnte, dass die überhaupt die Möglichkeit bekamen, die Deutschen aus ihrem Land zu vertreiben. Also man hat eine Front aufgemacht, eine Rüstungsfront, eine Hightech-Rüstungsfront, und hat da viele Ressourcen der Wehrmacht gebunden und die Wehrmacht konnte diesen Krieg gegen die Westalliierten nicht gewinnen. Insofern hat es einen Beitrag geleistet, um das Deutsche Reich zu besiegen.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs lag Deutschland in Schutt und Asche. Die meisten Städte waren stark zerstört. Was es aber noch reichlich gab, war Kriegsgerät und Munition. Das Land war voll von Gewehren und Kanonen, Artilleriegeschossen, Minen, Handgranaten.
Und die Frage war, was macht man jetzt eigentlich damit? Man hätte das natürlich aus heutiger Sicht alles sorgfältig entsorgen müssen. Das war aber teuer. Und wir müssen uns die Situation vorstellen, 1945, der Kontinent war zerstört, da gab es andere Probleme. Und vor allen Dingen gab es natürlich etwas nicht, was wir heute Gott sei Dank haben, Umweltbewusstsein. Also weg damit. Und die einfachste und billigste Form, das zu entsorgen, war einfach, es ins Meer zu kippen, in die Kieler Förde, in die Ostsee, in die Nordsee.
Die britischen Besatzer in Norddeutschland beauftragten Fischer, das Kriegsgerät in festgelegten Versenkungsgebieten abzuladen.
Und das liegt da jetzt in großen Haufen, also wirklich in, stellen Sie sich eine Schute vor, die bis oben hin mit Munitionskisten voll ist, die macht unten ihre Klappen auf und dann rums, fällt alles auf den Meeresboden und so liegt das da.
Jens Greinert ist Professor am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Tiefseemonitoring. Zu seinen Forschungsobjekten gehören auch die schätzungsweise 1,6 Millionen Tonnen Weltkriegsmunition, die noch immer am Meeresboden liegen, 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee und 300.000 Tonnen in der Ostsee.
Und 1,6 Millionen Tonnen ist entweder ein Güterzug von Flensburg nach München und zurück oder ein genauso langer Zug von afrikanischen Elefanten, wovon einer jeder 4 Tonnen wiegt, die werden genauso lang.
Lange Zeit war die Munition im Meer vor allem ein Thema für die Schifffahrt und für Bauvorhaben, etwa wenn neue Windparks errichtet werden. Immer dann galt es, die Altlasten des Krieges entsprechend zu räumen. Gelegentlich wird auch mal etwas an den Stränden angespült, die sogenannte Schießwolle 39 zum Beispiel oder Phosphorklumpen, die aussehen wie Bernstein und sich selbst entzünden können. Doch die Geomar-Forscher um Jens Greinert konnten belegen, dass vom Kriegsschrott im Meer noch eine weitere und vermutlich wesentlich größere Gefahr ausgeht. Je stärker die Munitionshüllen durchrosten, desto mehr Sprengstoff TNT gerät ins Meer. Und TNT ist krebserregend.
Wir haben also über 3000 Messungen in der Ostsee schon gemacht, also Proben analysiert an ganz unterschiedlichen Stellen, die ganze deutsche Ostseeküste lang, mal dichter, mal weiter weg von Munitionsversenkungsgebieten und auch von der Küste. Und nicht eine Probe hatte kein TNT oder TNT-Umbauprodukte im Wasser. Nicht eine. Ja, das ist also überall.
Auch in Muscheln und Fischen wurde TNT bereits nachgewiesen. Jens Greinert und seine Kollegen fahren mit einem Forschungsschiff zu den Versenkungsgebieten, wie hier auf Aufnahmen des Geomar zu hören ist. Die Wissenschaftler nutzen zum Beispiel unbemannte Unterwasserfahrzeuge, um zu messen und zu dokumentieren, was genau wo liegt. In einem weiteren Schritt geht es um die Frage, wie die Munition geborgen werden kann und an welchen Stellen man damit beginnen sollte, möglichst ohne viel TNT aufzuwirbeln.
Die Flächen sind ja so groß, ich kann ja nicht sagen, ich fange morgen an und in 3 Monaten ist alles weg. Das wird nicht passieren, egal welche Technologie ich nutze. Es wird Jahre dauern, eventuell sogar Jahrzehnte, je nachdem, mit wie viel Elan man da rangeht. So, und unsere Aufgabe ist zu evaluieren, wo müsste man zuerst räumen.
Nachdem das Thema von Politik und Behörden lange Zeit ignoriert worden sei, habe man inzwischen Gehör gefunden, sagt der Wissenschaftler. Das Problem werde wahrgenommen, neue Forschungsprojekte seien bereits auf den Weg gebracht. Darüber hinaus wünscht sich Jens Greinert eine zentrale Stelle, die das Wissen unterschiedlicher Forschungszweige und Behörden bündeln könnte. Eine Art Robert-Koch-Institut für Munition im Meer, sagt Greinert.
Ja, also eine Entity, die wirklich weiß, was dort liegt, die mit allen entsprechenden Stellen kooperieren kann, die mit den Kampfmittelräumdiensten kooperieren kann, die auch Dateneinsicht bekommt.
Massenweise Munition im Meer. Aber eben nicht nur dort, sondern auch an Land, in Wäldern und unter Wiesen und Feldern. In der öffentlichen Wahrnehmung spielen die zentnerschweren Weltkriegsbomben mit großräumigen Evakuierungen und spektakulären Entschärfungen eine größere Rolle. Doch überall dort, wo es heftige Bodenkämpfe gab, zum Beispiel im Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen, liegt noch immer tonnenweise kleinerer Kriegsmüll, teilweise überwuchert von der Natur.
Artilleriemunition, Panzermunition, Kampfwagenkanonen, alles, was man von 13 mm bis, sagen wir, 12,9 cm hoch verschossen hat. Von der Munition geht genauso eine große Gefahr aus wie den Bombenblindgängern.
Siegfried Ilkner war jahrzehntelang Berufssoldat und Feuerwerker bei der Bundeswehr. Jetzt ist er Ausbildungsleiter bei der Deutschen Feuerwerker-Ausbildungs- und Beratungsgesellschaft, einer von vier Institutionen in Deutschland, die Kampfmittelräumer ausbilden.
Wenn man Munition findet, dann sollte man sie auf keinen Fall anfassen. Man sollte sie liegen lassen und der Polizei die Informationen geben, dass man Munition entdeckt hat, damit sich Spezialisten darum kümmern können.
Welche Gefahr von welchen Kampfmitteln ausgeht, wie die unterschiedlichen Zünder funktionieren, wie man sie entschärft und die Altlasten schließlich entsorgt, all das unterrichtet Siegfried Ilkner. Auch einige Fallstricke des Föderalismus lernen die angehenden Kampfmittelräumer bei ihm kennen.
Ja, 16 Bundesländer, 16 unterschiedliche Verfahrensweisen.
Denn Kampfmittelbeseitigung ist in Deutschland Ländersache. Weil es um Gefahrenabwehr geht, ist das üblicherweise eine behördliche Angelegenheit. Doch in den Ländern werden unterschiedlich viele Aufgaben auch von privaten Kampfmittelräumfirmen übernommen. Handelt es sich um Munition der Alliierten, dann stehen die Länder auch finanziell in der Pflicht. Der Bund zahlt nur, wenn reichseigene, also deutsche Kampfmittel geräumt werden. Das hat in der Vergangenheit schon zu Konflikten zwischen Bund und Ländern geführt. Rund 250 Kampfmittelräumer werden in Deutschland jedes Jahr ausgebildet, berichtet der Feuerwerker Siegfried Ilkner. Seiner Einschätzung nach viel zu wenige.
Es gibt unheimlich viele Räumfirmen in Deutschland, die jeden Tag Munition suchen und auch finden. Aber das reicht bei weitem nicht aus.
Seine Schüler sind erfahrene Fachleute. Die meisten bringen bereits eine technische Ausbildung mit. Und anders als man meinen könnte, seien sie weder besonders abenteuerlustig noch lebensmüde.
Dieses Klientel ist eher genau das Gegenteil. Die sind sehr vorsichtig, sehr bedacht mit dem, was sie tun.
Es ist eine ganz praktische Art der Vergangenheitsbewältigung, um die sich die Männer und Frauen in der Kampfmittelbeseitigung kümmern. Gudela von Gronefeld, die Geophysikerin und Dezernentin beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Düsseldorf, ist sich dessen bewusst.
Es vergeht kein Tag hier, wo kein Anruf reinkommt und jemand sagt, ich habe ein Kampfmittel gefunden. Das heißt, wir haben permanent damit zu tun, dass wir wirklich Munition aus dem Zweiten Weltkrieg finden. Und das vergisst man nicht, was man hier tut.
Alle, die damit zu tun haben, sind froh um jede Bombe, jede Granate, jede noch so kleine Munition, die gefunden und unschädlich gemacht wird. Doch ob man die letzte Bombe, den letzten Blindgänger je finden wird? Gudela von Gronefeld ist skeptisch.
Um Deutschland 100% kampfmittelfrei zu bekommen, müsste ich hingehen und wirklich jedes Sandkorn umdrehen. Das geht nicht.
Das war der Hintergrund. Erbe des Weltkriegs. Bomben und Munition im Boden und Meer. Eine Sendung von Monika Dietrich. Redaktion Gerwald Herter. Eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2021.